Es gibt aber auch weltweit einfach Tendenzen, die gut sind. Es gibt eine seit Jahren abnehmende Kindersterblichkeit weltweit. Es gibt jedes Jahr weniger Menschen, die in extremer Armut leben. Es gibt immer mehr Menschen, die eine normale Schulbildung kriegen, die lesen und schreiben können. Das sind doch auch gute Tendenzen. Aber dann sind dann auch all diese kaputten Beziehungen, all die schrägen Typen, denen man so begegnet, leider davon viele auch in der Politik. Und es gibt aber vor allen Dingen auch so viele verängstigte, traurige und leere Menschen. Oft empfinden Menschen diese innere Leere das erste Mal in ihrer Midlife-Crisis. Ich habe überlegt, gibt es auch ein deutsches Wort für? Krise der Lebensmitte vielleicht. Dann, wenn man so die ersten Ziele im Leben erreicht hat und trotzdem innerlich nur eine große Leere zurückbleibt. Nichts konnte die Sehnsucht dieser Menschen, das Loch in ihrem Leben wirklich füllen. Fertige Lebenskonzepte bekommen erste Risse. Und sogar, man findet immer mehr junge Menschen, die ganz früh schon während ihrer Ausbildungszeit in diese Krise geraten. Sie fragen sich, obwohl sie vielleicht noch schon die ersten Erfolge erreicht haben, ob das Ganze überhaupt noch Sinn macht. Und irgendwann kommen dann die ersten Anzeichen des Älterwerdens. Die Kräfte lassen nach, ich werde vergesslich, ich persönlich auch. Was fange ich noch mit meinem Leben an, fragt man sich. Wie gestalte ich die Zeit, die mir noch bleibt? Und das gibt schon wieder neuen Stress oder eine tiefe Niedergeschlagenheit, je nach Veranlagung. Und dazu noch das Ringen dann mit der eigenen Vergangenheit und immer mal wieder mit den eigenen dunklen Seiten. Was kann mir helfen? Was kann das Loch in meiner Seele stopfen? Ich erinnere mich noch an einen Bericht im Fernsehen aus dem Jahr 2006. Ich glaube, es war im Februar. Ein Bericht aus Rio de Janeiro. Dort hatte man an der Copacabana eine monströse Bühne aufgebaut, riesig groß. Darauf eine gewaltige Musikanlage, die Rolling Stones live. Der Eintritt war umsonst und man schätzte hinterher, dass so ungefähr 1,2 Millionen Fans die Strände und die Straßen bevölkert hatten. Das damals größte Live-Konzert aller Zeiten. Die Rolling Stones spielen und irgendwann stimmt Keith Richards seinen berühmten Gitarrenriff an und Mick Jagger stimmt das vielleicht bekannteste Lied der Stones an. I can't get no satisfaction, but I try, but I try, but I try. Ich kann keine Zufriedenheit, keine Befriedigung finden, aber ich versuche es, ich versuche es, ich versuche es immer wieder. Ein Ohrwurm und schon nach den ersten Worten stimmen 1,2 Millionen Menschen in diesen Gesang ein. Ein gewaltiger Chor. Und alle waren wohl offensichtlich zu dem gleichen Schluss gekommen, zu dem gleichen Ergebnis wie der Prediger im Alten Testament. Es ist alles Haschen nach Wind. Endloser Reichtum, enorme Macht, tolles Essen, schrankenloser Sex, grenzenloser Ruhm, hilft alles nichts. Wir mögen clever genug sein, das alles zu erreichen, und die Stones hatten das vielleicht alles auch sogar erreicht. Und doch kommt davon noch lange keine innere Erfüllung, keine Zufriedenheit. Stattdessen kommt da immer wieder dieser Hunger hoch, der einfach nicht zu stillen ist. Eine ziellose Unzufriedenheit mit dem ganzen Leben. Unzufriedenheit, Undankbarkeit, schreibt John Ortberg, ist eine unserer armseligsten Eigenschaften. Der schreibt, das beherrschende Gefühl eines modernen westlichen Menschen, der alle Vorteile von Wohlstand, Bildung und Kultur genießt, ist das Gefühl der Enttäuschung. Das Herz des Menschen spürt diese Enttäuschung seit der Vertreibung aus dem Paradies. Tut mir leid, dass ich mit so vielen negativen Punkten anfange. Es klingt ganz schön depressiv, nicht? Nicht wahr? Ein Jahr 2018, war das für Sie so? Bisschen depressiv, bisschen niedergeschlagen, bisschen negativ, ein wenig vielleicht? Es gibt aber auch gute Nachrichten. Und die beste Nachricht ist, Gott liebt uns. Gott liebt uns mit all unseren armseligen und unstillbaren Wünschen. Und er bietet uns das an, wonach wir uns sehnen. Geborgenheit, innere Zufriedenheit und Erfüllung im Leben. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Jahreslosung für dieses Jahr, für 2018. Sie steht in Offenbarung 21, Vers 6. Da steht, Gott spricht, Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und schon im Johannesevangelium sagt Jesus etwas ganz Ähnliches. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Erfülltes, sattes Leben. Wie wäre das? Wäre das was? Wer wünscht sich das nicht? Haben Sie im letzten Jahr dieses Lebenswasser, von dem die Offenbarung spricht, genossen? Ist Ihnen Gott in seinem lebendigen Wort begegnet? Haben Sie seine Hilfe, seine enge Nähe erlebt, seine Geschenke realisiert und das alles umsonst angenommen, ohne den gefühlten Druck irgendeiner Art Gegenleistung erbringen zu müssen? Schwierig zu beantworten, für mich jedenfalls. Wie kann ich bloß Zufriedenheit in meinem Leben erreichen? Lebensglück, innere Ruhe? Oder wie kann ich vielleicht neu zu diesem erfüllten Leben vordringen? Schauen wir uns mal den Psalm 131 an, unser Bibeltext für heute. Er kann uns ein paar wichtige Hinweise auf diese Fragen geben und ich habe Ihnen mal eine Oase im Altersstress überschrieben. Jetzt denken Sie vielleicht, oh nein, ein ganzer Psalm, Hilfe. Keine Sorge, er besteht nur aus 3 Versen. Es gibt nur einen einzigen Psalm in der Bibel, der noch kürzer ist. Das ist der Psalm 117, der hat nur 2 Verse. Also 3 Verse, ich glaube, das schaffen wir. Ich lese mal aus der neuen Genfer Übersetzung. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem von David. Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz, auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt, wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Israel, hoffe auf den Herrn jetzt und für alle Zeit. Wir haben ja gerade ein paar richtig arbeitnehmerfreundliche Feiertage hinter uns und sogar noch ein paar vor uns. Weihnachten ist ja auch so eine Art Oase im Altersstress, oder zumindest sollte es das sein. Und das ist ein großer Vorteil, denn zum Beispiel zur Zeit dieses Psalms im Alten Testament, da gab es sowas nicht. Es gab zwar Feiern, aber zu diesen Feiern musste man nach Jerusalem reisen, auf Wallfahrt. Und da waren dann die Leute regelmäßig unterwegs, manchmal mehrfach im Jahr, manchmal nur die Männer, manchmal die ganzen Familien. Und es war eine schwere und mühselige Reise. Und mühselig gerade für die Familien, für die Festbesucher, für die Pilger. Und man stellte sich durch Singen von Wallfahrtsliedern auf das Ziel dieser Reise ein. Die Psalmen 120 bis 134, das sind solche Wallfahrtslieder. Lieder, die man auf dem Weg nach Jerusalem dann sang. Der Begriff Wallfahrt wird in der Bibel ja auch auf das Leben selbst bezogen und auf seine Dauer. Im Neuen Testament wird der Ausdruck Wallfahrt auf das ganze irdische Leben des Christen übertragen, fern von seiner eigentlichen Heimat im Himmel. In diesem Sinne sind wir gewissermaßen also auch Wallfahrer. Als Autor wird David angegeben. Aber man bekommt fast den Eindruck, als ob dieser Psalm von einer Frau geschrieben worden wäre, von einer Pilgerin. Zumindest wenn man sich den zweiten Vers anschaut. Wichtig ist aber das erste Wort, Herr. Es macht die Blickrichtung klar, die Blickrichtung dieses Psalms. Der Blick geht nicht in uns hinein, auch nicht auf die Gefahren des Weges, auf denen wir unterwegs sind, auch nicht auf das, was wir vielleicht zu unserem Gott machen. Geld, Sicherheit, Streben nach Anerkennung, Macht, Erfolg oder was das auch immer sein mag. Es geht um das Eigentliche im Leben, von dem viele spüren, dass sie es verloren haben. Nachdem sie verzweifelt suchen, voller innerer Unruhe. Richtig zur Ruhe finden wir allerdings erst, wenn wir wirklich Herr sagen können. Wenn wir Gott finden, ihn als ein reales Gegenüber kennenlernen und ihn als Herrn, als unseren Herrn anerkennen. Diese Erfahrung hat auch der Kirchenvater Augustinus gemacht, der in den letzten paar Sonntagen häufiger zitiert worden ist. Augustinus hat geschrieben, O Gott, du hast uns für dich geschaffen und unser Herz ist ruhelos, bis es seine Ruhe findet in dir. Unser Herz ist ruhelos, bis es seine Ruhe findet in dir. wenn Sie vielleicht gerade auf der Suche sind oder mal wieder neu am Fragen sind, dann ist dieser Satz für Sie. Wir sind von Gott geschaffen und bei ihm und nur bei ihm finden wir Ruhe. Wenn Ihnen das vielleicht ein bisschen zu abstrakt ist, dann schauen Sie einfach auf den historischen Jesus, wie er uns in der Bibel geschildert wird und wie wir ihn auch heute als den lebendigen Herrn erleben können. Von ihm sagt Paulus im Kolosserbrief, in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Aber schauen wir uns mal wieder den Psalm mal an, ein bisschen genauer an. Ein erster Punkt, ein Blick auf mich, bezieht sich auf den ersten Vers. Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. Auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab, ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Was für ein fremdartig klingender Satz. Die Melodie der Gespräche um uns herum klingt im Augenblick normalerweise anders, sehr viel anders. Wenn man allerdings das Wort nicht, das hier dreimal auftaucht, einfach mal weglässt, dann klingt das schon ein bisschen anders. Herr, mein Herz ist erfüllt von Stolz. Auch schaue ich überheblich auf andere herab. Ich erstrebe hohe Ziele, maße mir an, Gottes Geheimnisse zu ergründen, hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Das klingt schon ziemlich heftig, ne? Aber wenn man sich das überlegt, sind das nicht die Maxime unserer Gesellschaft heutzutage? Die Bibel hat ein eigenes Wort dafür. Hochmut. Wie viel Stolz und Eitelkeit sind manchmal in unserem Herzen, in unserem Denken, bisweilen in einem Mix mit fromm verbrämter Arroganz, die sich über den anderen erhebt, ihn klein macht. Und diese Hochmut, die treibt uns manchmal vor sich her. Wir sind ständig auf der Suche nach Anerkennung, nach Bestätigung und verurteilen die, die anders denken als wir. Und stellen wir vielleicht fest, dass viel von unserer inneren Unruhe in genau diesem Hochmut seine Ursache hat. Sich selbst zu wichtig nehmen und jemand anderen schlecht machen, das macht uns erstmal und zuallererst selber unglücklich und unzufrieden. Wer sich allerdings diesem Psalm von David, diesem Psalm 131, zu eigen macht, so wie ihn David ursprünglich hier formuliert hat, der meldet sich bei Gott zurück sozusagen mit den Worten, okay Gott, alles okay, alles gut, ich habe mich ja wieder beruhigt. Der Psalm beschreibt ja nicht den Normalzustand, sondern einen angestrebten Zielzustand. Im zweiten Vers heißt es, ich habe meine Seele besänftigt. So war ich nicht immer. Ich bin wieder ruhig geworden. Ich habe mich besänftigt. Ich bin wieder da, wo ich früher mal war. Ich habe einen Prozess hinter mir, eine Entwicklung. Das Vergangene ist vorbei. Es reicht. Und David betont, ich erstrebe keine hohen Ziele, die zu vermessen für mich wären. Oder in anderen Worten, ich will ja gar nicht groß rauskommen. Ich will mich so annehmen, wie ich bin. So wie ich bin, Herr, so liebst du mich. Und ich will nicht mehr als das, was du mir gibst. Moment mal, jetzt kann man sich fragen, ob damit gemeint ist, dass Christen zum Beispiel keine Karriere anstreben dürfen, nichts aus sich machen dürfen, sich immer nur bescheiden zurückziehen müssen und sich ducken müssen. Natürlich sollen wir das Potenzial, das Gott in uns hineingelegt hat, auch ausschöpfen. Erfolg, Besitz, Fähigkeiten sind an sich erstmal gar nichts Schlechtes. Aber sie geben sehr schlechte Götter ab. Und sie reichen nicht aus, um darauf ein Leben aufzubauen. Sie sind kein lebendiges Wasser im Sinne unserer Jahreslosung. Schauen wir jetzt auf den nächsten Vers ein, von jetzt einem Blick auf mich, ein Blick auf Gott. Zweiter Vers. Vielmehr, sagt David, vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein gestilltes Kind an der Brust der Mutter so zufrieden ist meine Seele. Steht da nicht explizit da, was gemeint ist, ist klar. Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe und von ihm kommt mir meine Hilfe. So zitiert es David im Psalm 62, Vers 2. Hier wird die Ruhe nach dem Sturm beschrieben. Eine Stille, eine Ruhe als Ende einer Entwicklung. Der Kernsatz des gesamten Psalms in tiefgründigen poetischen Worten. Ein Satz, der selbst die Ausleger dieses Psalms in Schwärmen bringt. Zum Beispiel der Theologe Arthur Weiser formulierte ganz verzückt zu diesem Satz: Die feinen Töne demütigen Vertrauens klingen wie friedliches Abendleuchten über einem stillen Tal, das der letzte Schein der scheidenden Sonne mild verklärt. Wow, besser hätte ich es auch nicht sagen können. Aus der Unruhe, dem vergeblichen Suchen, dem Hochmut und der Unzufriedenheit hin zur absolut entspannten Ruhe bei unserem Vater. Wie ein schreiendes, nörgelndes Kind, das sich in den Armen der Mutter völlig entspannt. Richard Foster, der amerikanische Theologe und Buchautor, schrieb einmal von einem Vater, der mit seinem zweijährigen Sohn durch ein großes Einkaufszentrum in Amerika ging, einem Mall. Das Kind war quengelig, es zappelte und jammerte in einer Tour. Der Vater bemühte sich verbissen, einigermaßen ruhig zu bleiben. Schließlich packte er sich den kleinen Nörgler, drückte ihn sich an die Brust und sang ihm aus dem Stegreif ein Lied vor. Der Text reimte sich nicht und er sang völlig schief, aber er sang so gut er konnte. Der Vater legte sein ganzes Herz in dieses Lied, schrieb Foster, er sang, ich liebe dich. Ich bin so froh, dass du mein Sohn bist. Du bringst mich zum Lachen. Der Vater ging leise singend mit seinem Sohn im Arm von Geschäft zu Geschäft. Er sang schief, der Text reimte sich nicht, aber sein Sohn entspannte sich und ließ sich irgendwie von diesem eigenartigen Lied gefangen nehmen. Als die Einkäufe schließlich erledigt waren und sie zum Auto kamen und der Vater seinen Sohn im Kindersitz festschnallte, streckte der Kleine plötzlich dem Vater die Arme entgegen und sagte, Papa, sing es noch einmal, Sam, do it again. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Gott dieses Lied auch für mich singt. Vor allem die Stelle, du bringst mich zum Lachen. Momente der Stille mit Gott, in denen alles gut ist. Ein Wort aus der Bibel, aus Gottes Wort, das mich trifft und das mich still macht. Ein Spaziergang, vielleicht nur mit dem Hund, still um mich herum. Und Gott ist in mir und ich spüre, dass er da ist, ganz nah. Und ich kann alles Belastende bei ihm abgeben. Einfach loslassen. Das Wagnis des Kindseins vor Gott, so nennt das Dieter Schneider in der Wuppertaler Studienbibel. Das Wagnis des Kindseins vor Gott. Stille und Gemeinschaft vor Gott, das sind Schlüsselworte für innere Zufriedenheit, Nahrung der Seele durch das absichtslose Zusammensein mit Gott. Und das kommt nicht von selbst, jedenfalls meistens nicht. Wir tragen eine eigene Verantwortung dafür. David sagt, vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Meine innere Zufriedenheit entsteht nicht durch die äußeren Umstände, nicht durch meinen Partner, durch die Gemeinde. Und auch Gott ist nicht in erster Linie dafür zuständig. Ich bin im Wesentlichen selbst dafür verantwortlich, dass das, was in mir brodelt und kocht, zur Ruhe kommt. Das ist mein Job. Wie soll ich das packen? Zum Glück brauche ich das nicht ganz allein. Unser Herr ist zwar kein Dienstleister, der auf Knopfdruck inneren Frieden schenkt, aber er ist ein guter Freund. Wenn wir seine Nähe suchen und uns auf eine enge Beziehung mit ihm einlassen, vertrauensvoll bei ihm wieder Kind werden, anstelle das Schlamassel unseres Lebens selber in den Griff kriegen zu wollen, dann stellt sich fast automatisch Geborgenheit und Zufriedenheit ein. Wegschauen von mir selber und hinhören auf unseren Herrn, wie das nörgelnde Kind auf den Gesang des Vaters. Nur das kuriert unsere innere Unruhe. Unsere ganzen Probleme lösen sich dadurch wahrscheinlich nicht, aber wir können ganz anders damit umgehen. Gott bestätigt diese These zum Beispiel in Jesaja 30, Vers 15. Da sagt er, denn so spricht Gott der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Vertrauen würdet ihr stark sein. Aber ihr habt nicht gewollt. Wir alle wissen, dass ein entspanntes Zufriedensein leider kein Dauerzustand ist. Aber wieso erleben wir das so selten? Wollen wir wirklich nicht? Warum nehmen wir dieses Angebot Gottes nicht in Anspruch? Können wir keine Geschenke von ihm annehmen, ohne den Drang zu verspüren, irgendetwas zurückgeben zu müssen, irgendwas abarbeiten zu müssen? Ich habe noch eine Stelle aus dem Jesaja für Sie. Jesaja 55, 1 bis 3. Da steht etwas sehr Ähnliches wie in der Jahreslosung, die ich zu Beginn genannt habe. Da sagt Gott: Herr, wer Durst hat, hier gibt es Wasser, und wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen, es kostet nichts. Kommt, Leute, kauft Wein und Milch, zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taucht, und euer sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. Hört doch, kommt zu mir, hört auf mich, dann werdet ihr leben. Gott preist hier seine kostenlosen Gaben an wie ein Marktverkäufer, wie ein Marktschreier, der etwas verkaufen will, das ihm keiner abnimmt. Komisch. Er hat da Dinge anzubieten, die offensichtlich keiner haben will. Er bietet alles an, was wir brauchen, damit unsere Seele lebt, und das völlig umsonst als Geschenk. Wir können es uns nicht erarbeiten. Und doch versuchen wir das manchmal instinktiv, immer wieder selber. Dauernd auf der Suche nach irgendeinem Glückskick, der ganz schnell wieder verfliegt. So schnell weggeht, verschwindet, wie er gekommen ist. Nach Erfolg, Ablenkung, Betäubung sehen wir uns, aber nichts davon hilft wirklich. Die Rolling Stones singen: I can't get no satisfaction, but I try, but I try. Jesus sagt: Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Du hast die Wahl. Ein kurzer Ausblick. Gott gibt uns die Essentials, das Wesentliche des Lebens, für das Leben, völlig umsonst. Wir müssen sie einfach als Kinder Gottes annehmen, ganz kindlich, nicht kindisch. Klingt eigentlich ganz einfach, oder? Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. Auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Israel, Gemeinde in Darmstadt, hoffe auf den Herrn, jetzt und für alle Zeit. Mein Tipp fürs neue Jahr: einfach mal versuchen, im Altersstress hier und da Pausen mit Gott einlegen. Einfach mal ausruhen bei ihm, nur für einen Augenblick in seiner Liebe. Denn du bist von Gott geliebt. Diese Liebe kannst du dir nicht verdienen oder gewinnen, sie ist völlig umsonst, völlig kostenlos. Du kannst eigentlich überhaupt nichts tun, was Gott jemals dazu bringen würde, dich mehr zu lieben, als er dich in diesem Moment liebt, in diesem Augenblick. Und es gibt auch nichts, was du jemals getan hast, was Gott dazu bringen würde, dich weniger zu lieben. Das wünsche ich Ihnen für das Jahr 2019. Ganz viele Pausen mit Gott. Pausen, in denen Sie seine Nähe und diese Liebe erfahren und dadurch ruhig und zufrieden werden, ganz tief in der Seele. Das hilft uns dann auch, in dieser Welt besser zurechtzukommen. Vielleicht positive Akzente zu setzen und vor allen Dingen nicht an ihr zu verzweifeln. Augustinus sagt: O Gott, du hast uns für dich geschaffen und unser Herz ist ruhelos, bis es seine Ruhe findet in dir. Vielleicht sollte das auch mal jemand den Rolling Stones sagen. Amen.